Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ganz herzlich will ich auch heute wieder alle begrüßen. Es sind ja einige neue Gesichter da, einige dazugestoßen. Ich will deswegen am Anfang auch noch einmal ganz kurz zurückgreifen auf das, was wir gestern Abend schon miteinander betrachten durften. Wir haben uns erst einmal kurz nochmal ins Gedächtnis gerufen, was eigentlich der zweite Timotheusbrief ist. Er ist das geistliche Vermächtnis des Apostels Paulus, in dem er, geleitet durch den Geist Gottes, prophetisch auch ein Stück einen Ausblick gibt auf die Zukunft, auf das, was nach der Apostelzeit auf die Gemeinde, auf die treuen Christusgläubigen zukommen würde. Und deswegen ist er auch voll von Warnungen über kommende Verführungen, aber auch voll von Ermutigungen, von Stärkung, von dem Bemühen, diesen jungen Diener Gottes zu ermutigen, dass er in einer schwierigen Zeit offensiv, klar in der Kraft des Heiligen Geistes für die Wahrheit Gottes eintritt und für die Auferbauung der angefochtenen Gemeinde. Das haben wir gesehen, dass das dieses Ziel des Apostels ist, den einzelnen Diener Gottes zu ermutigen und zu warnen, zu belehren über die Gefahren und Herausforderungen der Endzeit, so dürfen wir das heute sagen, der Zeit, eben der nachapostolischen Zeit. Und dass er wirklich auch ja etwas von seinem Glaubensvorbild weitergibt. Wir finden das immer wieder, dass er auch dem Timotheus vor Augen führt, wie er gelebt hat als der geistliche Vater sozusagen des Timotheus und dass er auch ihn nachahmen soll. All das haben wir gesehen, haben auch den ersten Abschnitt, das erste Kapitel miteinander betrachten dürfen gestern, wo wir auch gesehen haben, wie fürsorglich der Apostel Paulus für den Timotheus betet, wie er ihn auch verlangt, noch einmal Gemeinschaft mit ihm zu haben, nachdem er verhaftet worden war und aus dieser Gemeinschaft herausgerissen worden war. Der Apostel war in Rom im Gefängnis, als er diesen Brief schrieb. Und wie schon der Christoph gesagt hat, er wusste, er würde nicht mehr zurückkehren, er würde sterben müssen. Und das hat ihn in keiner Weise deprimiert und verunsichert, sondern im Gegenteil, er hat freudig diesem Moment entgegengesehen, wo er die Siegeskrone der Gerechtigkeit aus der Hand des Herrn Jesus empfangen durfte. Aber es war ihm ein Anliegen, die zurückbleibenden Gläubigen zu stärken. Und das betrifft eben ganz genauso und ganz besonders auch uns, auf die wirklich das Ende der Zeiten in einer besonderen Weise gekommen ist, die wir in der Zeit kurz vor der Wiederkunft des Herrn Jesus leben. Und auch diese Ermutigung, dass wir doch uns nicht schämen sollen des Zeugnisses von unserem Herrn, dass wir denken an den heiligen Ruf, mit dem der Herr Jesus auch uns berufen hat, dass wir bereit sind zu leiden für das Evangelium, die wahre Rettungsbotschaft, das betrifft auch uns. Das haben wir gestern auch gesehen, der Kampf um das Evangelium, dass wir heute ein falsches Evangelium haben. In vielen Aspekten, in vielen Kreisen wird ein verkürztes, ein verfälschtes Evangelium verkündigt. Und das wahre Evangelium, dass nämlich die Rettung nur in dem Herrn Jesus zu finden ist und nur im Glauben an ihn, nicht in Werken, nicht in einem anderen Heiland, das wird zunehmend Verfolgung auslösen, wenn wir uns zu diesem echten Evangelium noch bekennen. Heute das Bekenntnis der Ökumene, der wachsenden Welteinheitsreligion ist es. Es gibt viele Wege zu Gott. Christus ist nur ein Weg, nicht der Weg. Ja, es gibt viele Möglichkeiten, gerettet zu werden, auch durch den Islam und durch den Hinduismus. Hauptsache, die Menschen sind guten Willens. Ja, das ist auch die Lehre der katholischen Kirche. So wird die Hure Babylon gebaut, letztlich durch die Aufweichung, Verfälschung des Evangeliums. Und um das Evangelium wird es auch in der letzten Zeit nochmal einen ganz großen Kampf geben. Und letztlich sind diese Zeilen auch des zweiten Timotheusbriefes auch geschrieben worden, um uns in diesem Kampf zu stärken. So wie damals eben der Timotheus schon Irrlehrern gegenübertreten musste in der frühen Gemeinde, so müssen wir es in viel größerem Ausmaß noch in der ausreifenden Endzeitgemeinde. Wir haben auch gesehen, Halte dich an das Muster der gesunden Worte, wie wichtig die gesunde Lehre der Apostel ist, wie wichtig es ist, dass wir die Briefe studieren, dass wir verstehen, was der Ratschluss Gottes für die Gemeinde ist. Wir werden heute lesen, dass wir das Wort Gottes recht teilen sollen, dass wir unterscheiden müssen heilsgeschichtlich zwischen dem Ratschluss Gottes für Israel, für die Gemeinde und im tausendjährigen Reich, dass diese verschiedenen Heilszeiten richtig zu verstehen etwas Lebenswichtiges ist, weil die Irrlehre fast überall auch darin besteht, dass diese Bibelworte durcheinander geworfen werden. Ja, in der Charismatik zum Beispiel erzählt man den Leuten, dass das die Verheißung an Israel, wenn du meinem Wort gehorsam sein wirst, dann werde ich keine der Krankheiten Ägyptens auf dich legen, dass das eins zu eins für einen gläubigen Christen auch gelten würde. Ja? Das heißt, wenn du richtig glaubst und gehorsam bist, bist du gesund. Und wenn du krank bist, dann stimmt etwas nicht mit dir. Ja? Und da lässt sich von der Bibel ganz deutlich zeigen, dass das für die Gemeinde in Christus eben nicht gilt, dass wir nicht irdische, sondern geistliche Segnungen haben und dass Gott sehr wohl aus erzieherischen Gründen einen sehr treuen Gläubigen krank werden lassen kann, ohne dass da Sünde im Spiel ist. Ja? Also das sind so Dinge, wenn wir die Heilszeiten nicht unterscheiden, wenn wir diese gesunden Worte der Apostellehre nicht bewahren und auch die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Briefen und den Aussagen, zum Beispiel des Petrus und des Paulus, dann werden wir leicht in die Irre geführt. Aber wenn wir die Apostellehre festhalten, dann ist es ein wunderbarer Schutz gegen Irrlehre. Ja? Also das war so etwas, was wir diesen ersten Kapitel miteinander betrachtet haben. Und nun geht der Apostel Paulus weiter. Es geht ihm darum, dass er den Timotheus als Diener Gottes stärkt, ihn zurüstet. Und auch das ist wichtig für uns, denn wir wollen ja alle auch dem Herrn dienen. Jeder nach seiner Gabe, jeder nach dem Platz, den Gott ihm zugewiesen hat. Aber wir alle sind gerufen, dem Herrn zu dienen. Ich lese einmal Kapitel 2 ab Vers 1. Du nun, mein Sohn, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Ein herrlicher Satz gleich am Anfang. Sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Wir haben auch gestern schon gesehen, Timotheus hatte ein Problem, dass er etwas schüchtern war. Dass er geneigt war, aufgrund seiner Jugend, sich eher etwas zurückzunehmen, dass er nicht so fest und entschieden auftreten konnte in den Kämpfen, die da entbrannten, in der Auseinandersetzung mit der falschen Lehre. Er war geneigt, eher etwas zurückzuweichen. Und deswegen ermutigt ihn der Apostel und ermahnt ihn auch, sei stark. Sei stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wie oft lesen wir das? Wir werden vielleicht auch erinnert an Josua. Ja, vielleicht lesen wir das sogar mal, was da der Geist Gottes durch Mose dem Josua am Anfang seines Dienstes zuspricht. Josua 1, Vers 6 folgende. Sei stark und mutig. Denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst, überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht, denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Also, noch einmal, wenn wir dem Herrn dienen wollen, dann werden wir Widerstand erleben. Wir werden Widerstand erleben von Menschen. Nicht nur von Ungläubigen, sondern traurigerweise gerade auch von Gläubigen. Wir werden Widerstand erleben aus der unsichtbaren Welt. Jeder Dienst Gottes ist ein geistlicher Kampf. Ja, Epheser 6 müssen wir uns immer wieder mal daran erinnern. Und es bedeutet, wir brauchen eine übernatürliche Stärke. Eine Kraft, die nicht von uns kommen kann. Wir haben gestern schon gesehen, Es nutzt nichts, wenn wir in seelischer Kraft, in menschlicher Energie, in unserer Charakterstärke versuchen, dem Herrn zu dienen. Das ist gar nicht gefragt. Das ist nicht tauglich vor Gott. Das wird auch gar nicht weit tragen in geistlichem Dienst und geistlichen Kämpfen. Sondern was gefragt ist, ist die übernatürliche Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes. Und die bekommen wir dann, wenn wir ruhen in der Gnade. Das macht uns dieses Wort in 2. Timotheus 1, 2 Vers 1 deutlich. Es geht darum, dass die Gnade uns stark macht. Weshalb gerade die Gnade? Nun, weil der Blick auf die Gnade zugleich bedeutet, dass wir von uns selber wegblicken und uns beiseite setzen. Ich tauge nichts. Meine Kraft ist nichtig. Sie bringt mich überhaupt nicht weiter, sondern ich bin angewiesen auf den Herrn und auf seine Kraft. Und da werden wir auch wieder erinnert an das, was der Apostel Paulus in 2. Korinther 12 bekannt hat, diese bekannte Stelle, wo der Herr zu ihm sagt, Vers 9, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Das ist das Geheimnis, dass wir solche sein sollen als Knechte Gottes, die mit ihrer eigenen Kraft zu Ende gekommen sind, die gar nicht mehr bauen auf ihre eigenen Stärken, Kräfte, Fähigkeiten, sondern ganz auf die Gnade des Herrn. Und dann werden sie übernatürlich gestärkt für die Kämpfe, für die Mühen des Dienstes, für die Widrigkeiten, da werden wir jetzt gleich davon hören, die einfach dazugehören. Und wenn wir das nicht tun, dann wird unser menschlicher Schwung ganz rasch im Getriebe des Alltagsdienstes stecken bleiben. Und wir werden irgendwann das Handtuch werfen, müde und resigniert. Und es gibt manche Diener Gottes, Missionare, Gemeindeleiter, andere Mitarbeiter im Reich Gottes, die genauso letztlich irgendwann mal sozusagen ermattet und ermüdet am Wegesrand liegen geblieben sind. Und deswegen sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. In mir ist keine Kraft, keine Weisheit, aber in Christus habe ich alles, die ganze Fülle. In Christus habe ich Gnade in Fülle und aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade, sagt der Apostel Johannes. Ja, das ist das Geheimnis, wie wir nicht müde werden, wie wir nicht auf der Strecke bleiben als Diener Gottes, wenn diese lebendige Beziehung zu dem auferstandenen und verherrlichten Herrn Tag für Tag da ist, dann stärkt er uns. Wie der Apostel Paulus gesagt hat, wenn auch der äußere Mensch Tag für Tag verfällt, der innere wird immer wieder neu erneuert. Und diese Gnade, das hat auch der Timotheus nötig gehabt. Und nun ging es im Apostel Paulus aber um etwas anderes auch noch. Und es zeigt uns der Vers 2, und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Ihr Lieben, und da machen viele Diener Gottes, denke ich, auch oftmals Fehler, dass sie nicht bewusst genug auch wirklich an diese Stabübergabe, an diese Weitergabe dessen, was sie selber vom Herrn durch die Schrift empfangen haben, denken. Also es geht nicht um eine formale Schulung, das ist eigentlich das Gegenprogramm gegen Bibelschulen, sage ich mal so. Ja? Da geht es nicht darum, dass irgendwelche jungen, vielleicht noch recht unreifen Christen nach dem Abitur 4 Jahre studieren und dann nachher sind sie diplomierte Pastoren, um auf die Gemeinden losgelassen zu werden. Ja? Das ist nicht der Weg Gottes. Ja? Sondern der Weg Gottes ist, dass ein jüngerer Gläubiger mithilft, mitdient, begleitet einen älteren Bruder in seinem Dienst und langsam lernt zu wachsen, zu reifen, wenn er die Gnadengabe auch hat. Und Timotheus hatte ganz offensichtlich die Gnadengabe des Lehrers und wahrscheinlich auch des Evangelisten. Dann würde er organisch lernen, sage ich mal. Im Lebenszusammenhang lernen, aus dem Dienen lernen, nicht aus einer Kopfschulung, die einem einen Haufen Theorie eintrichtert, solange man mit dem geistlichen Leben überhaupt noch nicht in der Lage ist, auch nur die Hälfte davon aufzufassen oder auch zu beurteilen. Ja? Also das ist eigentlich diese Gegen- Linie, dass Brüder, die schon in der Verantwortung im Dienst stehen, jüngere Brüder nachziehen, mit hineinnehmen, unterweisen, durch das Lebensvorbild, durch den gemeinsamen Dienst und natürlich auch durch Bibelunterweisung, die eben verbunden ist mit dem Dienen. Und das, ja, ich weiß auch nicht, das fehlt doch, denke ich, in vielen Gemeinden. Oftmals sind die gemeindeleitenden Brüder so beschäftigt mit ihren verschiedensten Aufgaben, dass gerade diese Aufgabe etwas zu kurz kommt. Und dann hat vielleicht der Bruder, der die Verantwortung getragen hat, muss abtreten in der einen oder anderen Weise, kann er den Dienst nicht mehr fortführen und dann entsteht eine ganz schmerzliche Lücke und oftmals ein Bruch, weil da gar niemand ist, der in den geistlichen Fußspuren wirklich gelernt hat zu gehen. Ja? Das ist auch eine große Herausforderung für uns alle, für die wir auch beten sollten, dass Gott in dieser schwierigen Umbruchssituation, wo der falsche Geist, die Verführung der Ökumene, der Liberaltheologie, der Charismatik so viel auch schon durchsäuert hat an bibeltreuen Gemeinden, ja, dass da überhaupt Gott auch in der jüngeren Generation noch ein Aufwachen schenkt und noch jüngere, auch Männer Gottes erweckt, die bereit sind, sozusagen die Staffel zu übernehmen und in der nächsten Generation die treue Christusnachfolge und die bibeltreue Gemeindearbeit weiterzuführen. Das sollte uns ein ganz dringliches Gebetsanliegen sein. Der Feind schafft es, viele junge Leute aus bibeltreuen Gemeinden auf ganz falsche Wege wegzuführen. Und es ist ein Kampf, dass wir auch uns kümmern um diesen Nachwuchs, diesen geistlichen Nachwuchs, dass die Stabübergabe in die nächste Generation gelingen darf. Da geht es um treue Menschen. Ihr Lieben, da geht es nicht um Leute, die Abi gemacht haben und helles Köpfchen haben. Ja, da geht es um Treue. Es geht darum, dass das gottesfürchtige Menschen sind, die dem Herrn nachfolgen wollen von ganzem Herzen. Das ist die Qualifikation. Nicht, dass man Kopfwissen hat, dass man schlau ist, dass man irgendwo vielleicht auch gewisse Bildungsvoraussetzungen hat. Das kann sogar ein Hindernis sein für echten Dienst für den Herrn. Ja, aber auf der anderen Seite brauchen sie auch eine Gabe, eine Gnadengabe, in dem Fall der Lehre, dass sie fähig sind, auch andere zu lehren. Und das sollten wir wirklich drum beten, dass eine solche geistliche Weitergabe auch von Erfahrung und von geistlichen Erkenntnissen möglich ist in der Gemeinde. Ich denke, dass der Feind vieles tut, um das zu verhindern. Eine Sache ist eben auch die Gesinnung, die er vielen jungen Leuten einimpft, und das ist satanisch. Wir wissen das eh besser als die Alten. Ja, die Alten sind ein bisschen verkalkt, die gehören zur alten Zeit, die wissen noch nicht mal, wie man Handy richtig bedient. Ja. Wir sind die Cleveren, wir sind die Durchblicker. Ihr Lieben, und das ist von der Bibel her gesehen eine teuflische Verführung. Das stimmt einfach nicht. Ja. Ihr wisst vielleicht besser, wie man Handy bedient. Aber wisst ihr, geistliche Reife, geistliche Erfahrung und auch wirklich Treue im Glaubensleben, das kann man nicht in der Schnellbleiche bekommen. Ja. Das geht nur, wenn wirklich die Jüngeren auch wirklich den älteren Geschwistern ein Stück, ja, in der Spur folgen, bis sie selber die Reife haben. Und das ist eben das ganz Notvolle, dass die jungen Leute, ich komme ja aus dieser Bewegung, der antiautoritären Bewegung, ja, der Slogan damals war, trau keinem über 30. Ja. Und das war der Teufel, ja, der die jungen Leute verführt hat, nicht mehr auf die Mahnungen der Älteren, der Ältesten zu hören, sondern ihre eigenen Dinge selber auszuprobieren. Und das ist genauso gefährlich, wenn ein junger Mensch von seinen Alterskameraden verführt wird, nimm doch mal Haschisch, es ist ganz toll, ich habe es auch schon probiert. Genauso schlimm ist es, wenn jemand sagt, hey, komm doch mal in diese charismatische Gemeinde, dort geht der Lobpreis ab, hey, das ist viel weniger langweilig als die Gemeinde, wo du bist. Ja? Das ist Verführung. Und als junger Mensch kann man diese Dinge noch nicht so richtig erkennen und deswegen ist es wichtig, dass man sich auch von älteren, erfahrenen Gläubigen etwas sagen lässt. Nur so kann diese Weitergabe funktionieren. Ja? Dass die jungen Leute keine Besserwisser sind, sondern bereit sind, in die Schule zu gehen und sich auch unterzuordnen und auch ein Wort der Ermahnung von den Älteren noch zu ertragen. Und da ist oft eine ganz schiefe geistliche Einstellung bei vielen jungen Gläubigen. Ja? Und die muss man ganz bewusst ablegen. Ja? Das ist ja auch dem Fleisch, gefällt es natürlich, so eine Besserwisser-Einstellung. Ja? Das sind wir von Natur aus, dass wir meinen, wir wissen es besser. Das muss man in den Tod geben. Ja, also diese Stabweitergabe, das ist dem Apostel Paulus wichtig. Dann lesen wir mal weiter Vers 3. Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Und wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Ja, also eine ganz wichtige Sache. Jedes Leben in der Christusnachfolge ist auch Kampf. Es ist nicht nur Kampf, da müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht überspitzen. Die Grundlage unseres Lebens in der Nachfolge ist das Ruhen in Christus. Und es ist auch wichtig, dass wir lernen, nicht selber aufgeregt zu kämpfen, sondern der Herr streitet für uns. Wir dürfen in ihm stille sein. Und dennoch müssen wir einfach wissen, wenn ich dem Herrn dienen will, dann wird es Kämpfe geben. In dem Moment, wo ich vorwärts gehe, fangen die Widerstände an, das Sperrfeuer des Teufels. Wenn der Feind mich als Christ darin fangen kann, dass ich mich um mich selber drehe, Vergnügungen nachjage, irgendwelchen nichtigen Schaumschlägereien, dann habe ich keinen Widerstand, dann komme ich nicht ins Sperrfeuer. Ja? Dann hat der Feind mich anderweitig lahmgelegt. Aber in dem Moment, wo ich anfange, ernsthaft dem Herrn zu dienen, kommt das Sperrfeuer, kommen Widrigkeiten. Und diese Widrigkeiten müssen wir lernen, geduldig zu ertragen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Ja? Denn das kann einem bis an die Substanz gehen. Ich habe das gestern schon gesagt, das ist oft das Schlimmste, sind nicht die Ungläubigen, nicht ihre Bosheiten oder die Verfolgung, sondern das Schlimmste sind fleischliche Gläubige, die uns Widerstand leisten, die uns vielleicht verleumden, die den Weg des geistlichen Dienstes erschweren wollen. Und dennoch müssen wir einfach sagen, Herr, du hast es zugelassen. Es kommt aus deiner Hand. Es hat keinen Sinn, darüber bitter zu werden oder resignieren. Wir müssen lernen, diese Widrigkeiten geduldig zu ertragen. Sonst sind wir keine guten Kämpfer. Und wenn wir wissen, es liegt ein Kampf vor uns, dann rüsten wir uns ja innerlich. Ja? Wenn also jemand einen Ringkampf eingeht, dann weiß er, ja, jetzt werde ich auch hart angefasst und vielleicht lande ich auch mal kurz auf dem Rücken. Dann muss ich schauen, dass ich nicht dort liegen bleibe und so lange gedrückt werde, bis ich verloren habe. Ja? Aber wenn man einen Kampf eingeht, dann nimmt man einfach schon mal eine andere Haltung ein, als wenn man denkt, das geistliche Leben ist ein Spaziergang, ein Vergnügungsausflug. Ja? Deswegen ist es wichtig, dass wir wissen, wir alle und insbesondere die, die geistlichen Dienst tun, sie sind gerufen, Kämpfer zu sein. Und das heißt, da muss man sich darauf gefasst machen, dass die Granaten irgendwo über einem pfeifen und dass es auch vielleicht mal eine Verwundung gibt und dass es Gefahr gibt. Wir sind Kämpfer des Herrn Jesus. Das heißt, wir kämpfen unter seiner Deckung, unter seiner Führung. Er ist der Fürst, der Herzog, der vor uns herzieht. Und deswegen kämpfen wir nicht mit fleischlichen Methoden. Wir haben eine Waffenrüstung und die ist ganz geistlich. Ja, das ist im Grund Christus selbst, wenn wir Epheser 6 zusammenfassen wollen. Alle diese Dinge, den Brustpanzer, den Schild, den Gürtel, dann können wir sagen, zieht den Herrn Jesus Christus an. Ja, das ist nämlich unser Schirm und Schild und unsere Waffenrüstung. Also in Christus sind wir gerüstet für die Kämpfe, die jedem Nachfolger Jesu Christi einfach begegnen werden. Aber dann geht es auch um die richtige Einstellung. Und hier spricht natürlich auch der Apostel Paulus den Timotheus als einen Diener an, der berufen war zum vollzeitlichen Dienst. Es gibt ja verschiedene Berufungen im Reich Gottes. Ja. Es gibt Brüder, die ihren Dienst tun neben der beruflichen Arbeit her, sowohl als Evangelisten als auch als Hirten und Lehrer. Das ist eine sehr lobenswerte und gute Sache, wenn das die Berufung ist. Und es ist auch wichtig, dass wir uns nicht eigenmächtig in einen vollzeitlichen Dienst drängen, sodass man meint, ich muss jetzt der bezahlte Pastor von irgendwas sein. Ja, das ist auch keine richtige Einstellung. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Dienste und Berufungen, wo Gott selber will, dass wir unsere ganze Zeit dieser Aufgabe widmen. Timotheus war ständig auf Reisen mit dem Apostel Paulus. Er hätte gar nicht irgendwie da etwas anderes noch tun können. Aber es war auch wichtig, dass er ganz bewusst nicht dran denkt, sich zur Ruhe zu setzen. Ich fürchte, das war vielleicht so ein bisschen auch ein Gedanke, der dem Timotheus angesichts der Schwierigkeiten, die ihm begegnet sind, gekommen ist. Ja, das, denke ich, geht auch anderen Dienern Gottes so. Sie sagen, naja, jetzt begebe ich mich mal aus der vordersten Front zurück. Ich kann ja auch wieder in meinen Beruf gehen und verdiene da was und habe es dann nicht mehr ganz so problematisch und gefährlich. Und da war vielleicht auch ein Punkt, wo er hinweisen wollte, wenn du Kriegsdienst tust, dann kannst du nicht gleichzeitig dich um deinen Lebensunterhalt und um deine irdischen Geschäfte kümmern. Das würde dem Herrn, der dich in Dienst gestellt hat, nicht gefallen. Ja? Also wir müssen unsere Berufung kennen und dann sollten wir aber auch ganz bewusst bei dem bleiben. Also nicht aus der vordersten Front zurückweichen, wenn Gott dich in die vorderste Front gestellt hat. Dann sollte man da auch von ganzem Herzen dort sein, wo der Herr uns hingestellt hat. Und nun kommt ein anderes Bild, auch was mit Kämpfen zu tun hat, Wettkämpfe. Das war etwas, was ja den Leuten im Griechentum ganz gut bekannt war. Diese Olympischen Spiele waren ja nicht die einzigen sportlichen Wettkämpfe und da gab es Regeln. Und an diese Regeln musstest du dich halten, sonst wurdest du disqualifiziert. Und auch da mahnt der Apostel Paulus, dass der Timotheus doch den Dienst wirklich so versieht, wie der Herr es auch für ihn vorgesehen hat und nicht sozusagen zurückweicht auf einen bequemeren, einen menschlichen Weg ausweicht. Und diese Gefahr haben wir alle ein Stück weit, dass wir es menschlich bequemer und ruhiger haben wollen. Dass wir Umwege machen, Auswege suchen, wenn es uns geistlich zu heiß, zu herausfordernd wird, ja, wo man es ein bisschen leichter hat. Und da müssen wir aufpassen. Ja? Das ist eine Gefahr. Wir müssen da wirklich dem Herrn folgen und bereit sein, auch zu leiden, zu Schwierigkeiten, Schwierigkeiten zu ertragen. Und sonst empfangen wir nicht den Siegeskranz. Ja? Es gibt eine Belohnung für unsere Mühen, aber die ist erst in der Herrlichkeit. Ja? Hier auf der Erde haben wir nicht Belohnung, sondern oftmals nur noch mehr Schwierigkeiten und Schmach zu erwarten. Ja? Die Belohnung und das Lob gibt es erst von dem Herrn am Ende, in der kommenden Herrlichkeit. Der Ackersmann, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Bedenke die Dinge, die ich sage, und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Also auch dieses Gleichnis, denke ich, spricht davon, dass, so wie das Apostel Paulus im 1. Korintherbrief auch gesagt hat, dass Gott denen, die am Evangelium dienen, auch verordnet hat, vom Evangelium zu leben. Also wenn er in diesem Bereich sich müht, dann darf er auch die Früchte ernten, das heißt auch die Gaben der Gläubigen, die von seinem Dienst profitieren, die sollten ihm dann für den Lebensunterhalt dienen. Und das hat eine göttliche Ordnung. Also diejenigen, die zum vollzeitlichen Dienst berufen sind, für die ist es ein Stück Desertion, wenn sie in einen irdischen Beruf ausweichen und gucken, dass sie es da vielleicht ein bisschen bequemer haben und nicht so viel an der Front kämpfen müssen. Ich denke, das ist der Zusammenhang dieses Abschnitts. Dann geht es weiter in Vers 8. Halte im Gedächtnis Jesus Christus aus dem Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist nach meinem Evangelium, in dessen Dienst ich Leiden erdulde, sogar Ketten wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Darum ertrage ich alles standhaft um der Auserwählten willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Glaubwürdig ist das Wort. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Ja, also, wenn wir im Dienst beharren wollen, dann müssen wir immer wieder neu innerlich auf den Herrn Jesus blicken, müssen immer wieder neu den Herrn vor Augen haben, der für uns so viel getan hat, der für uns viel mehr gelitten hat, als wir je leiden könnten in seinem Dienst, der bereit war, sein Eigenleben völlig in den Tod zu geben, freiwillig, um uns aus dem Tod zu erretten. Und dieser Gedanke, dieses innere Blicken auf den Herrn gibt uns immer wieder die Kraft, die Mühen und Kämpfe und Nöte im Dienst zu ertragen und weiterzugehen. Ich denke, das ist wichtig, dass wir da die richtige Motivation haben, dass wir uns wirklich von dem Herrn Jesus her anspornen lassen. So wie der Apostel Paulus gesagt hat, die Liebe des Christus drängt uns. Das kann man ja zweifach übersetzen. Ja? Die Liebe, die der Herr Jesus zu mir erwiesen hat, drängt mich. Oder die Liebe zu dem Herrn Jesus Christus drängt mich. Beides ist richtig. Ja? Das Bewusstsein der Liebe, die ich empfangen habe, die Liebe, die ich umgekehrt zu meinem Herrn habe, das sollte unsere Triebkraft sein. Nicht irgendeine Gesetzlichkeit, nicht irgendein Leistungsdruck im menschlichen, fleischlichen Sinn, Ehrgeiz, alle diese Dinge werden zu Schanden und zunichte im Dienst für den Herrn. Aber das, was aus dem Glauben, aus der Liebe, aus der Hoffnung heraus geschieht, das hat Bestand. Also, der Apostel Paulus hatte schwere Leiden zu tragen, um des Evangeliums willen. Also wenn man meint, ja, wenn man jetzt eine göttliche Botschaft hat, dann muss ja eigentlich der Stempel sein, dass man überall Erfolg und gebahnte Wege hat und es einem gut geht, das ist natürlich völlig falsch. Das ist eine heidnische Denkweise. Ja. Es ist ganz klar, wenn wir dem Herrn dienen, dann wird er uns stärken, er ist mit uns, er gibt uns immer wieder geöffnete Türen, so hat es auch der Apostel Paulus erfahren, aber zugleich auch Widerstand, Kampf, Not, Verleumdung, Schwierigkeit. Ja? Und diese Dimension, das hätten wir nicht so gerne, das gefällt unserem Fleisch nicht, das würde man gerne ausblenden aus dem Dienst, aber das geht nicht. Der Apostel Paulus musste wie ein Schwerverbrecher in Ketten als Hochverräter vor dem Kaiser erscheinen, aber sein Trost war, dass das Wort Gottes nicht gekettet ist. Wir haben schon im ersten Kapitel gesehen, ich bin überzeugt, dass das mir anvertraute Gut, dass Gott es bewahren wird, bis zu jenem Tag. Und genauso hier, er wusste, auch wenn er getötet würde, die Botschaft, die er weitergeben durfte, die würde weitergehen, sie würde von anderen weitergetragen und sie ist nicht in Ketten zu bringen. Und das ist eine Wahrheit, die sich über die ganzen Jahrhunderte bestätigt hat, jetzt wieder in China und selbst in Korea, in den Ländern des Islam, wo die Welt noch so brutal und fanatisch gegen Gottes Wort und gegen das Evangelium auftritt, da erringt es umso größere und eindrucksvollere Siege. Ja, der Herr lässt sich nicht blockieren. Sein Werk geht voran, das Wort Gottes, es läuft, es lässt sich nicht ketten. Darum ertrage ich alles standhaft um der Auserwählten willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Etwas, was uns immer wieder auch Mühe macht, ist, dass in all den Bemühungen, das Evangelium weiterzugeben, sehr viele widerstreben, es nicht annehmen, vielleicht sogar wütend werden, Widerstand leisten gegen diese Botschaft. Das sieht ja für einen Boten so aus, als hätte er ein Stück Misserfolg. Und heute gibt es ja diese modernen Gemeindewachstumsirrlehren, wo es darum geht zu sagen, ja, irgendwo, wenn die Botschaft von so wenigen angenommen wird, dann veränder einfach die Botschaft. Ja? Mach sie ein bisschen angenehmer. Dann werden doch viele Leute sich bekehren und viele Leute sie annehmen und dann hast du Erfolg und Wachstum in deinem Dienst. Und das ist eine völlig falsche Denkweise. Ja. Es ist Verrat und ein Abweichen von dem Herrn, wenn wir das Evangelium verwässern und verkürzen, damit mehr Menschen es annehmen. Und es ist auch Betrug, da wird niemand davon wiedergeboren. Das errettet niemand, ein verwässertes, falsches Evangelium anzunehmen. Ja. Sondern es ist einfach die Wahrheit, dass die große Mehrheit der Menschen zu jeder Zeit der Geschichte im Prinzip das Evangelium abgelehnt hat. und dass die Feindschaft der sündigen Menschen immer bestanden hat. Die Welt wird euch hassen, so sagte es der Herr Jesus. Ja? Und das heißt, dass immer nur eine Auswahl, eine Minderheit gerettet würde. Nun, das ist ja ein heikles Thema, die Auserwählung. Da gibt es verschiedene Ansichten darum. Ich selber bin der Überzeugung, und diese Stelle scheint es mir auch zu bestätigen, dass es tatsächlich von Gott her gesehen eine Auserwählung zum Heil gibt. Gott kennt die, die sich bekehrt haben, schon von Ewigkeit her. Und in gewisser Weise gibt es da eine Auserwählung, das aber niemals irgendwo im Widerspruch stehen kann zu der Verantwortung des Menschen, sich zu bekehren. Und ich persönlich denke, wir werden diese beiden Seiten, die die Bibel beide bezeugt und lehrt, einfach in diesem Leben nicht zu einer logischen Formel zusammenbringen. Wir müssen beides bekennen, denn so sagt es die Schrift, und müssen im Übrigen sagen, wie das Gott genau gemacht hat, das wird erst die Ewigkeit zeigen. Ja, da könnte ich keine Formel anbieten. Ja. Es ist falsch, wenn wir die Auserwählung einfach leugnen und alles an der Bekehrung in die Verantwortung des Menschen legen. Das kann schon mal gar nicht sein. Ja, da gibt es solche Stellen, wie dass der Herr sagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Ja. Auf der anderen Seite ist auch ganz klar, dass der klassische Calvinismus eine falsche Lehre ist, eine falsche Verabsolutierung dieser Seite der Auserwählung bietet. Die Bibel sagt auch ganz klar, der Mensch hat die Verantwortung, sich zu bekehren. Er kann nicht einfach sagen, ja, ich bin ja gar nicht erwählt, also kann ich mich ja gar nicht bekehren. Das ist Unfug. Ja? Die Bibel zeigt hier zwei Seiten einer Sache. Wir werden sie nie völlig verstehen, aber wir müssen so verkündigen, wie die Bibel lehrt. Weder darüber hinausgehen, in der einen noch in der anderen Richtung. Und der Apostel Paulus sagt hier, viele lehnen mich ab, viele verspotten mich. Ich scheine erfolglos zu sein mit meinem Dienst. Ja? Und dennoch, ich ertrage das alles um der Auserwählten. Der Apostel hat gewusst, er hat ihn nicht erkannt. Er hat gewusst, unter dieser Schar von Leuten, von denen viele mich vielleicht jetzt verprügeln oder steinigen wollen, da gibt es einzelne kostbare Seelen. Die hat Gott vorbereitet, und für die verkündige ich dieses Evangelium, dass sie wirklich auch zum Glauben kommen. Alle sollen es hören. Nicht nur die Auserwählten, alle. Aber die, die reagieren und sich echt bekehren, die darf ich erkennen, die sind auserwählt. Ja? Also das ist auch wichtig für uns, dass wir nicht sagen, ja, es müssen sich ja alle bekehren. Evangelisationszeugnis heute ist mühsame Arbeit, und es ist mühsam. Ich kenne das selber von unserer Büchertischarbeit, wenn so und so viele Leute einfach ablehnen, überhaupt nur ein Traktat zu nehmen, die wollen gar nichts von dir wissen. Und dann gibt es einzelne nur, die aufgeschlossen sind. Aber genau so ist es, und damit sollten wir von vornherein rechnen. Ja? Es ist interessant im Hinblick auf diese Ideologien des Gemeindewachstums, wenn wir uns angucken, 1. Korinther 1, der Apostel Paulus sagt, ich verkünde eine Botschaft, von der ich genau weiß, dass meine beiden Zielgruppen sie total ablehnen werden. Ja? Das Wort vom Kreuz, den Griechen ist es eine Torheit, den Juden ein Ärgernis. Aber den Berufenen ist es Gottes Kraft. Ja? Und so müssen wir das auch verstehen. Ja? Klar, wir verkünden eine Botschaft, die ist nicht auf dem Erfolgstrip, die wird nicht Millionen und Milliarden Leute bekehren und erreichen, sondern wir verkünden sie, die meisten lehnen sie ab, und Einzelne nehmen sie an und werden errettet. Und um derer Willen lohnt sich alles. Das sagt der Apostel Paulus. Und so dürfen auch wir da ermutigt sein. Und ich denke, das hat er auch gesagt zur Ermutigung für den Timotheus, der ja genau dasselbe auch erlebt hat, Widerstand von Seiten vieler heidnischer Leute, weil das Evangelium verkündigt wurde. Die Errettung ist in Christus Jesus mit ewiger Herrlichkeit. Wisst ihr, die Leute haben damals alle gelitten. Die Heiden, die sich bekehrt hatten, die Juden, die sich bekehrt hatten, alle wurden sie um des neuen Glaubens an den Herrn Jesus willen ausgegrenzt, verfolgt, geschlagen, boykottiert, ihr Handwerk, ihr Geschäft ruiniert, weil dieser Christusglaube auf den Widerstand und den Hass der Ungläubigen in großem Ausmaß gestoßen ist. Ja. Und der Lohn, er bestand im Grund in der ewigen Herrlichkeit. Hier auf der Erde konnte der Apostel Paulus den Neubekehrten nicht sagen, oh, du wirst einen geöffneten Weg haben, du wirst reich sein und erfolgreich und alle werden dich lieben um deines Glaubens willen. Ja? Ganz im Gegenteil. Ja? Sondern das, was wirklich zählt, das ist der Friede mit Gott hier auf dieser Erde, die Gewissheit der Errettung, des Heils, der Annahme bei dem Vater und dann aber die kommende Herrlichkeit. Erst in der kommenden Herrlichkeit wird sich zeigen, dass wir keine Narren waren. Ja? Der Apostel Paulus sagt, wenn ich nur in diesem Leben an Jesus Christus glauben würde, wären wir die Ärmsten der Menschen. Ja? Aber es gibt ein kommendes Leben, eine kommende Weltzeit, wo sich herausstellen wird, dass die, die an den Herrn Jesus geglaubt haben, diejenigen sind, die gesegnet sind mit überreichen Segnungen. Und das war das Motiv des Apostels Paulus. Er hat auf die kommende Herrlichkeit, auf den Herrn Jesus geblickt und deshalb konnte er alle die Leiden ertragen, die ihm so vielfältig begegnet sind. Und wir, wie ist es mit unseren Leiden? Die sind, denke ich mal, ziemlich gering im Vergleich zu dem, was der Apostel Paulus zu tragen hatte. Ja. Aber auch für uns gilt, wir können sie nur richtig tragen, freudig tragen, wenn wir diese Perspektive der Herrlichkeit haben. Ja. Aus dieser Perspektive lohnt sich alles, was wir heute investieren. Wenn wir nur auf die heutige Zeit schauen, ja, dann haben wir Schwierigkeiten. Dann denken wir, ja, bringt es das überhaupt? Ja, wegen der wenigen Leute, die sich da aufmachen, Mühe zu machen, mich aufreiben zu lassen, der ganze Ärger, die ganzen Schwierigkeiten. Ja? Also wir sind in Gefahr zu resignieren und uns zurückzuziehen, wenn wir nicht diesen Blick auf den Herrn Jesus Christus und seine ewige Herrlichkeit bekommen und uns immer wieder vor Augen führen. Und das ist diese Verheißung. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Ich habe das gestern schon gesagt. Als Pfingstler wollten wir unbedingt gerne die Auferstehungskraft des Herrn haben. In einer ganz falschen Weise. Aber wir waren nicht bereit, den Preis nach Römer 6 zu bezahlen, nämlich mit Christus gekreuzigt und gestorben. Ja? Jawohl, du kannst die Auferstehungskraft des Herrn in deinem Leben erfahren, aber um einen Preis. Du musst dein Fleisch in den Tod geben. Du kannst nicht fleischlich sein und sagen, ich will aber Kraft. Dann kriegst du unter Umständen falsche Kräfte. Und das ist das, was in der Pfingstbewegung passiert ist. Ja? Sondern der Punkt ist, wenn ich dem Herrn mich wirklich hingebe, wenn ich bereit bin, als Mitgestorbener die Leiden zu ertragen, unten durchzugehen, dann wird die Kraft des Herrn Jesus in meinem Leben da sein. Und in dem Maß, wie ich mir selber lebe, mich selbst verwirkliche, da wird die Kraft des Herrn weichen aus meinem Leben. Und da kann ich nichts dran rummachen. Da werde ich nur in Gefahr kommen, wenn ich dann trotzdem Power haben will. Dann kommt der Teufel und gibt dir Kräfte. Und das ist diese Gefahr. Wir sollen, wenn wir mitgestorben sind, so werden wir mitleben. Das heißt, schon jetzt, wenn ich als Christus mit Christus gekreuzigt lebe, dann ist auch die Auferstehungskraft des Herrn in mir wirksam. Aber genauso, wenn wir eben jetzt mitleiden, dann werden wir auch Anteil haben an dem Herrlichkeitsleben, das der Herr den Seinen in der kommenden Weltzeit bereitet hat. Das ist die Erfüllung, die ist nicht hier auf der Erde, sondern die ist im Himmel. Die Emerging Church, die heutigen Irrlehrer sagen, suche die Erfüllung auf der Erde. Wir haben nur hier. Und hier muss alles sein. Und das ist genau Heidentum und das ist genau das Gegenteil von der biblischen Lehre. Ja? Die Erfüllung von allem ist erst dann da, wenn wir in der kommenden Herrlichkeit mit dem Herrn in Gemeinschaft sind. Wenn wir standhaft ausharren, wenn wir drunter bleiben unter der Last des Dienstes, so werden wir mitherrschen. Also diese Verheißung haben wir immer wieder, dass die Gläubigen in Christus, die treu dem Herrn gedient haben, dass sie Anteil haben werden an seiner kommenden Reichsherrschaft im tausendjährigen Reich. Wie auch immer das aussieht, aber es ist so. Ja? Immer wieder gibt es diese Verheißungen, aber sie sind gebunden daran, dass wir hier wirklich auch mit dienen, mit leiden, standhaft ausharren. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Also das ist eine ganz klare Sache, wenn wir uns von dem Herrn abwenden, wenn wir ihn verleugnen in dem Sinn, dass wir Und wie das ja manche in der Verfolgung dann getan haben, sich wirklich von Christus losgesagt haben, dann muss er auch sagen in der Himmelsherrlichkeit, ich kenne diesen nicht. Ja? Also das ist, denke ich, wichtig, dass wir das verstehen. Ein wahrer Gläubiger ist jemand, der auch wirklich bei dem Herrn bleibt, auch im Leiden. Das ist auch die Prüfung des Glaubens. Wenn wir untreu sind, und das ist eine andere Sache, so bleibt er doch treu, er kann sich selbst nicht verleugnen. Schaut, wir sehen das ein Stück an dem Petrus. Ja? Der Petrus hat in einem schwachen Moment den Herrn Jesus verleugnet, aber er hat es nicht abgefallen von Christus. Ja? Sondern er hat einfach ein Stück des Leiden gescheut. Das war übrigens eine Situation, das haben wir gesehen. Einige Gläubige haben auch sich von dem Apostel Paulus zurückgezogen, als er da in der Todeszelle sozusagen saß, vom Kaiser angeklagt, weil sie hatten nicht die Kraft, der Gedanke zu ertragen, ja, vielleicht werde ich dann mit in den Tod gezogen, weil ich dem Apostel Paulus Kleider gebracht habe oder geholfen habe. Ja. Also Untreue, das passiert uns all. Müssen wir ganz ehrlich sein. Ja. Wir sind nicht hundertprozentig treu, ja, sondern wir sind leider aufgrund unseres Fleisches immer wieder schwanken. Immer wieder sind wir in Gefahr, zum Beispiel wirklich den Herrn zu betrüben, indem wir nicht mutig Zeugnis geben. Ja? Ich denke, jeder von uns kann da schon so manche vertane Gelegenheit sich erinnern und bekennen. Aber da ist es ganz anders. Er ist treu. Ja? Er ist barmherzig. Er sieht auch unsere Versuchung, unsere Schwankungen. Er ist der barmherzige hohe Priester, der Mitleid haben kann mit unseren Schwachheiten. Ja? Also das ist eine andere Ebene. Wir haben viele Schwankungen, viele Abweichungen in unserer Nachfolge. Ja? Aber der Herr, er bringt uns immer wieder zurecht. Die wahren Gläubigen erleben es. Er bleibt treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Und das ist so wunderbar, wenn wir abgewichen sind, wenn wir Fehler gemacht haben, wenn wir uns verirrt haben. Ich habe mich auch gründlich verirrt, ja, und weiß, 4 Jahre meines Lebens, da wird das Allermeiste verbrennen am Preisgericht. Und dennoch, der Herr war treu. Er hat sein verirrtes Schaf wieder zurechtgebracht. Und diese Barmherzigkeit, diese Güte, das brauchen wir auch. Dass wir nicht in einem falschen, perfektionistischen Knute sind, wo wir dann sagen, und jetzt habe ich das gegen die Wand gefahren, jetzt kannst du dich gleich noch umbringen. Ja? Jetzt ist alles vorbei. Das stimmt nicht. Ja? Sondern in dem Moment, wo wir uns beugen und sagen, Herr, ich habe mich verirrt, ich habe einen falschen Weg eingeschlagen, ich war untreu, dann dürfen wir die Treue und Gnade und Vergebungsbereitschaft unseres Herrn erfahren. Ja? Aber die erfahren nicht die Stolzen, nicht die Leute, die als gesetzliche Knechte dienen, sondern die Demütigen, die wirklich aus der Gnade leben. Ja, die dürfen sich beugen und dürfen immer wieder auch neu anfangen, sich korrigieren lassen von diesem wunderbaren, treuen Herrn. Ein ganz großer Trost. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Dann Vers 14. Bringe dies in Erinnerung und bezeuge ernstlich vor dem Herrn, dass man nicht um Worte streiten soll, was zu nichts nütze ist als zur Verwirrung der Zuhörer. Nun, der Apostel Paulus hatte mit Irrlehrern zu kämpfen. Er hatte da schon einige Erfahrungen gemacht. Und auch der Timotheus musste Kämpfe führen in der Gemeinde in Ephesus mit allen möglichen falschen Lehrern. Und wenn er das schon mal gemacht hat, dann wisst ihr, dass genau diese Irrlehrer und der Geist des Teufels in ihnen uns in Wortstreitigkeiten, in Diskussionen führen will. Ja, entweder führt er dich in einen Dialog, das ist auch teuflisch. Ja, da sagt er, ach, wir sind doch alle Brüder, wir haben doch alle die gleiche Wahrheit, lass uns doch einfach mal friedlich und freundlich miteinander reden. Wir haben ja so viel gemeinsam. Ja, das ist die eine Möglichkeit, das ist die Umarmungstaktik. Und das andere ist die Zermürbungstaktik, der redet und diskutiert und dreht die Worte hin und her und verwirrt alle. Ja? Wisst ihr, der Teufel ist der Erfinder der Dialektik. A ist wahr, B ist auch wahr und C ist noch wahrer. Ja? Oder A ist unwahr, B ist auch wahr und die Wahrheit kennst du sowieso nicht. Ja? Also das sind so Dinge, darin ist der Teufel Meister. Ja? Der Herr Jesus sagt, deine Rede sei ja, ja, nein, nein. Alles, was darüber hinaus ist, ist vom Teufel, ist vom Bösen. Ja? Also diese Streitigkeiten, diese Diskutiererei, diese Streiten um Worte, da müssen wir uns ganz arg hüten davor. Und wenn wir merken, sowas passiert, im Gespräch mit Ungläubigen zum Beispiel, dann muss man einfach ganz schnell freundlich sagen, tut mir leid, ich streite nicht drum. Ja. Ich will bezeugen meinen Glauben, was die Bibel sagt, das will ich bezeugen und sie selber müssen wissen, ob sie es annehmen oder nicht. Ja. Und genauso mit Irrlehrern in der Gemeinde vielleicht, da darf man auch nicht rumstreiten. Im Grund muss man denen das Wort verbieten in der Gemeinde und muss sie rausschicken und muss auf der anderen Seite einfach die Wahrheit bezeugen, ja? Anstatt zu diskutieren. Wir werden das noch öfters hören. Das war wohl damals ein großes Problem, dass die Leute rumgestritten haben. Und wisst ihr, das Brutale bei der Verführung ist, dass der Teufel ganz bewusst die Verführer dieselben Worte wählen lässt wie uns Gläubige. Die reden auch von Gnade, aber sie meinen was anderes. Die reden vom Evangelium, aber sie meinen ein anderes Evangelium. Sie reden viel von Jesus und wie sie doch Jesus lieb haben, aber es ist ein anderer, ein falscher Jesus. Und viele ungefestigte Gläubige verstehen das nicht und die sagen, wieso bist du jetzt so böse zu dem? Der hat doch was Gutes gesagt, der meint es doch ganz recht. Ja? Und die reiferen Gläubigen, die in der Bibel gegründet sind, sehen, das ist ein teuflischer Verwirrer. Ja, und sobald man dem Gelegenheit gibt, das auszubreiten vor den Leuten, dann die Hälfte sagt, ja, der ist doch richtig. Und die andere Hälfte sagt, nee, der ist falsch. Und schon hast du die Spaltung und den Streit in der Gemeinde. Ja, so versucht es der Feind. Er nimmt dieselben Worte und unterschiebt ihnen einen ganz anderen Sinn. Ja, da muss man aufpassen. Also Wortstreitigkeiten dienen zur Verwirrung oder auch zur Verstörung, zur Verkehrung der Zuhörer. Und es geht ja um die Schafe. Es geht nicht darum, einen Debattenstreit zu gewinnen, sondern der Hirte muss immer schauen, wo werden die Schafe geschädigt, wenn da so einer kommt und bringt falsche Lehren. Deswegen heißt es, einen heretischen Menschen, einen sektiererischen Menschen weise nach ein- oder zweimaliger Zurechtweisung ab. Titus 3, Vers 10. Ja? Weil er sonst die Leute vergiftet und durcheinander bringt. Da müssen wir also ganz klar sein, hier wird nicht rumdiskutiert, und solchen Leuten die Gelegenheit abschneiden, die Gläubigen zu verwirren. Und nun geht es um einen ganz wichtigen Punkt, Vers 15. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Das ist die positive Gegenseite davon. Also es geht darum, wenn wir wirklich berufen sind, dem Herrn zu dienen, dann ist Fleiß und Eifer notwendig. Ganzer Einsatz. Das bedeutet auch, dass solche Brüder, die zum Beispiel wirklich im Wort dienen und vielleicht noch berufstätig sind, dass sie wirklich nach Gnade suchen sollten, sich morgens vielleicht vor der Arbeit, abends nach der Arbeit zusätzlich Zeit zu nehmen, im Wort zu forschen. Ja, ohne Bibelstudium, ohne tiefere Erforschung des Wortes geht es nicht, wenn wir diese Arbeit tun wollen. Es geht also, Eifer zu erweisen, Einsatz, wirklich auch Opfer zu bringen, um diesen Dienst, wenn Gott ihn gegeben hat, richtig zu tun. Und es bedeutet auch, dass wir uns nähren von den gesunden Worten, das lesen wir im 1. Timotheusbrief, dass wir also viel wirklich in der Bibel lesen, die Bibel studieren, die Zusammenhänge in der Bibel studieren. Das ist nötig. Ich habe vorher gesagt, Bibelschule ist eher schädlich, in den allermeisten Fällen etwas Verkehrtes, weil dann auch meistens irgendwelche falsche theologische Lehren mit hineingemischt werden. Aber wir müssen uns trotzdem Mühe geben, im Wort Gottes tiefer einzudringen. Wir müssen auch durchaus Kommentare, gute bibeltreue Kommentare von berufenen Bibellehrern mit benutzen, auch Konkordanz, wirklich Studium betreiben, nicht nur die Bibel so ab und zu mal lesen. Ja. Das ist für solche, die Diener des Wortes sind oder werden wollen, ganz wichtig. Auch gerade für jüngere Brüder ganz wichtig, dass da ganz viele, dass jeder eigentlich sich da besonders drum bemüht. Dann muss noch eine Gnadengabe dazukommen, wenn da ein Dienst rauskommen soll. Aber es schadet keinem Gläubigen, wenn er im Wort Gottes gefestigt ist und dann tiefere Erkenntnis hat. Ja? Gerade in der heutigen Zeit ist es ein ganz großer Gewinn. Also das sollten alle danach streben, alle Gläubigen insgesamt sich im Wort zu schulen und wirklich auch tiefer einzudringen, aber besonders natürlich auch die Brüder, die einfach im Dienst am Wort eine besondere Verantwortung haben. Ja, und wenn ich faul bin im Bibellesen und nachlässig in meinem geistlichen Leben, dann kann der Herr mich gar nicht gebrauchen und berufen. Ja, das fängt mal damit an, dass ich eifrig werde, dass ich mich dem Herrn zur Verfügung stelle und dann sieht man, ob der Herr auch eine Gnadengabe gegeben hat. Aber es schadet niemand, das Wort Gottes gründlich zu studieren. Und zu diesem gründlichen Studium gehört dazu, dass wir das Wort der Wahrheit recht teilen. Was heißt denn das jetzt? Nun, das bedeutet einfach auch, dass wir die Unterscheidungen im Wort Gottes richtig beachten. Ich habe da gestern auch schon davon gesprochen, dass wir unterscheiden müssen zwischen der Heilszeit des Gesetzes, der Heilszeit Israels, Alte Testament, der Heilszeit der Gnade oder der Gemeinde, die mit Pfingsten angebrochen ist, und auch der Heilszeit des tausendjährigen Reiches. Ich kann das jetzt nicht im Einzelnen anführen, in meinen Broschüren ist es zum Teil ausführlicher ausgeführt, dass fast alle Irrlehren, großen Irrlehren, die wir in der Christenheit haben, genau hier ein Durcheinanderwerfen praktizieren. Das heißt, dass Dinge, die zur Heilszeit des Gesetzes gehören, zu Israel, in die Gemeinde mit hineingenommen werden. Ein Beispiel ist die katholische Kirche. Sie hat aus dem Judentum ein separates, besonderes Priestertum als Mittler zwischen Gott und den Menschen eingeführt. Und die Bibel sagt ganz klar im Neuen Testament, dass wir alle Priester sind. Ja, ein heiliges Priestertum. Wir haben einen hohen Priester und wir alle sind Priester. Ja, und die römische Kirche hat die katholischen Kleruspriester und dann den Papst noch als Mittler, als Antichristus und Pseudochristus dazwischen geschoben, zwischen die Menschen und Gott. Und das ist eine üble Verführung. Das andere zum Beispiel auch bei der katholischen Kirche, sie verwechselt die Heilszeit der Gemeinde mit dem tausendjährigen Reich. Eine der schlimmsten Irrlehren Augustinus, dieses großen Verführers und Irrlehrers, das war kein Kirchenvater und kein guter Lehrer, sondern ein Irrlehrer. Er hat gelehrt, dass Israel für immer beiseite gesetzt und verworfen ist und dass die Kirche das tausendjährige Reich verwirklichen würde. Also nicht Christus verwirklicht das messianische Friedensreich, sondern die Kirche anstelle von Christus verwirklicht das Friedensreich. Deswegen ist sie berufen zu herrschen, Könige ein- und abzusetzen, mit dem Schwert zu evangelisieren, wie damals die Germanen und die Sachsen. Das kommt alles aus dieser Irrlehre, die Kirche verwirklicht das tausendjährige Reich. Ja? Nach der römischen Irrlehre sind wir jetzt schon im tausendjährigen Friedensreich. Also ich muss ehrlich sagen, wenn das so aussieht, wie es hier aussieht in der Welt, dann stimmt irgendwas nicht. Ja? Aber das ist einfach eine Irrlehre, die letztlich die Gemeinde sollte eine Schar von leidenden Christuszeugen sein. Und so wurden sie zu Herrschern, zu solchen, die sich mit der heidnischen Macht verbündet haben, die in roten Talaren mit Gold und Edelsteinen geschmückt, Hure Babylon, umeinander gelaufen sind. Die Frau, die auf dem Tier reitet, das ist genau diese Irrlehre. Und es geht darum, dass Dinge, die eigentlich im tausendjährigen Reich sein werden, wir werden einmal mitherrschen, aber nicht jetzt. Erst wenn Christus wiedergekommen ist. Ja? Und wenn ich das verwechsle, dann führe ich die Leute in die Irre. Genau dasselbe bei den Pfingstlern. Auch da diese, auf der einen Seite, dass zum Beispiel eben das Alttestamentliche mit hineingenommen wird, wenn du gehorsam bist, dann wirst du reich werden und gesund sein. Ja? Das ist Altes Testament. Das gilt nicht für uns. Ja? Wenn wir gehorsam sind, dann werden wir vielleicht gerade arm werden, ja? und verfolgt sein und vielleicht gar nicht gesund. Ne? Also das sind diese Verwechslungen. Und auf der anderen Seite auch, wie ich das auch ausgeführt habe in meiner Broschüre über die Endzeiterweckung, die Pfingstler sagen, ganze Völker werden sich bekehren, der Geist wird auf alles Fleisch ausgegossen werden. Und damit verwechseln sie die Heilszeit der Gemeinde mit dem tausendjährigen Reich. Jawohl, es werden ganze Völker einmal Christus anbeten. Die Pfingster feiern ja heute schon das Laubhüttenfest in Jerusalem. Warum? Weil sie die Heilszeiten nicht unterscheiden. Ja? Weil sie meinen, heute würden sich Millionen und Milliarden bekehren. Und das stimmt einfach nicht. Sondern heute ist es nur eine Minderheit. Die Gemeinde ist immer nur eine Minderheit der Herausgerufenen, der Auserwählten. Und erst in der kommenden Weltzeit wird es sein, dass ganze Völker nach Jerusalem gehen. Nämlich nachdem das Gericht die Gottlosen getroffen hat, wird ein geläuterter Überrest. Mit dem fängt Gott neu an, auch bei den Heidenvölkern. Ja? Und die werden dann bekehrt sein, aber nicht heute. Ja? Also wenn man das von der Bibel her richtig studiert, dann ist es völlig klar. Aber der Teufel versucht, dieses Wort der Wahrheit durcheinander zu werfen und zu vermischen. Und dann entsteht Irrtum. Ja? Wir müssen also das Wort der Wahrheit recht teilen, dass wir unterscheiden, was gehört zur Lehre für die Gemeinde? Was sagt Gott über Israel? Was sagt Gott für das zukünftige tausendjährige Reich? Ja? Diese Dinge muss ich sauber unterscheiden, sonst habe ich keine gesunde Lehre. Und das ist, denke ich, hier auch mit gemeint, die Unterscheidungen im Wort Gottes richtig beachten und die Linien des Wortes richtig herausarbeiten. Ja? Es gibt Linien. Wenn du studierst, zum Beispiel die Frage der Krankenheilung, die Frage der Taufe zum Beispiel und so weiter, wenn man da die verschiedenen Bibelstellen alle miteinander zusammensieht und betrachtet und studiert, dann ergibt sich ein klares Bild. Ja? Wenn ich nur die Hälfte der Bibelstellen nehme, kriege ich kein klares Bild. Wenn ich meine Lieblingsbibelstellen rausnehme und alle anderen vernachlässige, dann kann ich jede Irrlehre mit der Bibel angeblich begründen. Ja? Also deswegen dieses Bemühen um die richtige Lehre, um das Muster der gesunden Worte, um das Gesamtbild. Und das auch nochmal gesagt, das kriegen wir nur, wenn wir die Bibel von vorne bis hinten durchlesen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Noch mehr. Einmal im Jahr am besten. Ja? Also, wenn ich immer nur meine Lieblingsstellen lese, immer nur den Jesaja oder das, was ich nett finde, dann werde ich nie geistlich reif werden, dann kann ich auch nie die biblische Lehre verstehen. Ich brauche ein Gesamtbild, ja, damit der Geist Gottes mich auch an die verschiedenen Bibelstellen erinnern kann, wenn ich über ein Thema nachdenke, die dafür eine Rolle spielen. Ja. Also Bibelstudium, Bibellesen, Gründung im Wort Gottes, ganz wichtig für uns. Wir wollen noch weiterlesen, Vers 16 und 17. Die unheiligen, nichtigen Schwätzereien aber meide, denn sie fördern nur noch mehr die Gottlosigkeit. Und ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Zu ihnen gehören Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen und so den Glauben etlicher Leute umstürzen. Ja, also noch einmal, diese Schwätzer, diese Diskussionen, diese intellektualistischen Ausführungen, wo viel Worte gemacht werden und dabei die einfache Wahrheit beiseite gelassen wird, da müssen wir echt aufpassen. Das sollten wir meiden. Ja, ich habe leider auch in meinem Dienst immer wieder die Pflicht, theologische Ausführungen zu lesen von evangelikalen und manchmal auch liberalen Theologen. Es ist grässlich, dieses Schwätzertum, ja, diese abgehobene Sprache, in der man im Grund seinen eigenen Intellekt feiert und um die Wahrheit bloß drumherum eiert, anstatt sie klar beim Namen zu nennen. Ja? Und da müssen wir aufpassen. Das ist das Terrain des Teufels. Ja? Da haben wir als Gläubige eigentlich nichts verloren. Ja? Die Wahrheit Gottes ist eigentlich in den allermeisten Fällen ziemlich einfach und klar. Ja? Es braucht manchmal Zeit, bis wir sie studiert und erfasst haben, ja. Aber alles, was so verworren und abgehoben und so arg intellektualistisch und schwierig klingt, da würde ich mal von vornherein sagen, Vorsicht. Ja. Das klingt nicht echt. Das ist nicht die Stimme des guten Hirten. Ja. Der Herr Jesus, als er zu uns geredet hat, war eigentlich immer einfach und klar, sodass auch ein Kind letztlich das Wichtigste auch verstehen kann. Ja. Und das sollten wir also auch beachten. Das Ganze fördert den Mangel an Gottesfurcht. Wisst ihr, wenn der Intellekt sich erhebt, und das ist auch zum Beispiel in der Emerging Church, in diesen ganzen modernen evangelikalen Strömungen so, die sind alle heben ab und werden immer intellektueller und immer akademischer. Und das ist Gottlosigkeit, das heißt eigentlich vom Grundtext her ein Mangel an Gottesfurcht. Ich fürchte nicht mehr Gott, sondern ich feiere mich selbst als Mensch, meine Fähigkeit, meinen tollen Durchblick. Und das ist ganz gefährlich. Ja? Und solche aufgeblasenen Leute, die fördernd auch letztlich bei denen, die sie hören, Irrlehren und ein Abweichen vom Herrn und nicht die Wahrheit. Ja, ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Wisst ihr, das ist etwas von dem Traurigen, was man heute feststellen muss. Dass das Wort der Wahrheit, die gesunde Lehre, auf immer mehr Widerstände stößt und viele sie gar nicht mehr hören wollen. Aber die Irrlehrer, die schreiben Bestseller, ja? Da guckst du dir an, wenn du dann so anschaust, was, habe jetzt ein Prospekt wieder vom Brunnenverlag gekriegt, ja, so dieser moderne evangelikale Verlag, der so viel Verführungen produziert. Und dann schau mal, wo da Bestseller daneben stehen. Ja? Das sind meistens irgendwelche Sachen, die vollkommen in die Irre führen, die Leute mit falschen religiösen Vorstellungen füttern, oftmals Storys und Geschichten. Ich bin also verwundert gewesen, wie oft da Geschichten erzählt werden. Wir werden das ja noch hören am Sonntag. Das Kennzeichen der Irrlehren ist, sie wollen die Wahrheit nicht mehr hören, aber für die Legenden, für die Geschichten, da sind sie ganz offen. Und wer denen schöne Geschichten erzählt, der wird gut bezahlt. Und das ist harte Wirklichkeit heutzutage. Ja? Solche Dinge haben Bestsellerauflagen und ein Bibelkommentar, der wird relativ rasch verramscht für ein Viertel vom Preis, ja? Weil sie es nicht loskriegen. Ja? Also das ist einfach so eine Sache, die Irrlehre frisst um sich wie Krebs. Und das ist auch so der Punkt mit der Gemeindewachstumsbewegung, was ich immer sage. Natürlich wachsen diese Gemeinden, ja, die das Evangelium verwässern und vom Herrn abgewichen sind. Natürlich haben sie viele Anhänger, aber das, was dieses Wachstum ist, kein gesundes Wachstum, sondern es ist Krebswachstum. Ja. Und der Krebs wächst schneller als der normale gesunde Körper. Ja? Das ist ja das Problem, ja? Warum der tödlich ist letztlich auch. Ja? Und dieses Krebswachstum finden wir heute ganz deutlich. Ja? Also auch so Dinge, die Auferstehung sei schon geschehen. Gut, es war damals so eine Irrlehre, aber was doch ganz interessant ist, der Teufel immer wieder in den Irrlehren, er versucht Dinge, die Gott uns für die Zukunft versprochen hat, schon hier und jetzt den Gläubigen zu verkaufen. Ja? Also zum Beispiel die Mystik, die studiere ich ja gerade leider etwas, muss ich. Ja? Wir werden einmal vereint sein mit dem Herrn und ihn schauen. Aber in der kommenden Weltzeit. Die Bibel sagt, jetzt an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Ja? Und die Mystik sagen, ja, aber die ganz Auserwählten, die ganz Frommen, die dürfen ihn schon jetzt sehen und dürfen schon jetzt mit ihm vereinigt sein und schon jetzt im Himmel sein und schon jetzt alle Herrlichkeit genießen. Ja? Irrlehre. Stimmt nicht. Ja? Gott hat Grenzen gesetzt. Gott hat uns bestimmte Dinge zugewiesen, ein Erbteil, das ist schon so reich und so herrlich, dass wir es überhaupt nie ausschöpfen können. Und der Mensch will mehr. Er will schon jetzt das haben, was Gott ihm erst vorher versprochen hat. Und dann bekommt er die Fälschung des Teufels, ja, anstatt dem Echten. Ja. Gott lässt sich nicht spotten. Wir sollen bescheiden und demütig in den Grenzen bleiben, die Gott uns gesetzt hat. Das ist das Allerbeste für uns. Wenn wir nach Höherem streben, dann werden wir betrogen. Das ist eine ganz wichtige Lektion. Ja. Und deswegen diese Vorwegnahme dessen, was Gott uns vielleicht einmal später geben will. Du kannst es schon jetzt haben. Nimm es dir zum Raub. Das ist eine ganz gefährliche Sache. Ja? Auch die Pfingstbewegung, diese ganzen Dinge, sie kommen letztlich daher, dass Kräfte, Fähigkeiten schon jetzt versprochen werden, die Gott uns gar nicht verheißen hat. Ja? In dieser Weltzeit, in diesem Heilszeitalter. Also da wollen wir uns davor hüten, wir wollen demütig bleiben, wir wollen uns dessen bewusst bleiben, dass wir hier Fremdlinge und Wanderer sind, solche, die eben noch nicht zum Schauen, noch nicht zur Vollendung gekommen sind. Wir haben noch unser Fleisch an uns, auch diese perfektionistischen Heiligungslehren sind eben Verführung. Du kannst jetzt schon sündlos vollkommen sein. Manche Leute sagen ja, es gibt Leute, die werden nicht sterben, die werden auferstehen oder die werden am dritten Tag vorweg entrückt. Das sind alles solche teuflischen Super Heiligungslehren, super fromm, frömmer als die Normalchristen. Ja? Und das zieht einige fleischliche Christen an, mich eingeschlossen. Ich bin auf das alles auch reingefallen. Ja? Versteht ihr? Aber wir müssen aufpassen. Ja? Wir verfehlen das Ziel des Herrn, wenn wir uns nach falschen Dingen ausstrecken. Das ist wichtig, dass wir verstehen, in der Demut, den Auftrag zu erfüllen, den wir jetzt haben, eben den Herrn zu verherrlichen durch unser Glauben ohne Schauen, durch unseren Gehorsam ohne sofortige Belohnung. Ja? Dadurch, dass wir leiden und in Schwierigkeiten uns freiwillig begeben um des Herrn willen, ohne dass wir jetzt schon die Belohnung und den Segen davontragen, sondern das wird eben erst in der nächsten Weltzeit sein. Und genau das wird Gott verherrlichen, dass da Menschen ihren unmittelbaren Vorteil aufgegeben haben, zurückgestellt haben im bloßen Glauben an das Wort, dass Gott sein Wort verwirklichen wird an denen, die ihm vertrauen. Ja? Und auf diesem Weg wollen wir doch bleiben und wollen stark werden in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Jeder in seinem Platz, in seinem Dienst, auf seinem Weg. Wir brauchen diese Gnade, wir brauchen immer wieder neu die Kraft von oben und die bekommen wir, wenn wir wirklich uns mit dem Herrn innig, einfach auch in der Gemeinschaft mit dem Herrn sind, wenn wir mit ihm vorwärts gehen, wenn wir diese Gemeinschaft mit dem Herrn im Gebet, auch im Bekenntnis unseres Versagens, im Lesen des Wortes regelmäßig pflegen und mit in seinen Spuren gehen, dann werden wir immer wieder neu diese Kraft vom Herrn, die Kraft der Gnade in Christus erfahren. Und das brauchen wir in der heutigen Zeit der Verführung und der Verwirrung. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten.